Manche, gut gelandet. Okay. Das ist keine Sorgen machen, ne? Okay. Also manche von euch wissen es schon. Die anderen erfahren es jetzt über mich. Etwas sehr Persönliches. Ich trinke total gerne Kaffee. Und in den letzten Jahren noch lieber als früher, weil ich mittlerweile unsere Bohnen zu Hause mahle und per Hand filtere. Ne? Also schön durch so einen Keramikfilter. Heißer Kaffee, tolles Aroma, super. Und morgens, wenn mein Mann so aus dem Haus geht und ich den Frühstückstisch abgeräumt habe, so meist gegen 6:30, dann lege ich mir meine Bibel bereit, um was zu schreiben. Und dann setze ich mir nochmal so einen Pott Kaffee auf. Also nicht so ein Tässchen, ne? So ein Pott. Und dann gleite ich so in aller Ruhe mit Jesus in den Tag hinein. Und vor einiger Zeit gab es Probleme mit dem Kaffee. Also eigentlich war erstmal alles so wie immer. Dann habe ich aber den Filter zur Seite gestellt und so in den Kaffeepott geschaut und dachte, das sieht aber ganz schön dünn aus. Und dann habe ich mal einen Schluck probiert. Gruselig. Also eine fade Brühe sondergleichen. Ich dachte, ja, wie kann das denn? Ich benutze immer so einen Kaffeelot, so einen Messlöffel. Und wenn ich die Bohnen in die Kaffeemühle fülle, müsste also immer ungefähr die gleiche Menge sein an Kaffeebohnen. Waren es auch. Allerdings war der gemahlene Kaffee noch in der Kaffeemühle. Und die benutzte Filtertüte vom Frühstück noch in dem Filter. Da habe ich das Wasser reingegossen. Also so einen zweiten Aufguss. Nun soll es ja Leute geben, ich kenne tatsächlich eine Person, die das mag. Aber das ist auch keine Kaffeetrinkerin. Und also ich fand das jedenfalls total furchtbar. Kein Geschmack, keine Tiefe, kein Aroma. Und das ist ja auch kein Wunder. Es war eben kein frisch gefilterter Kaffee, sondern nur der zweite Aufguss. Und mir kam so der Gedanke, ob uns das im Glaubensleben manchmal so ähnlich gehen kann. Ja, dass es fade schmeckt, dass die Tiefe fehlt, dass vielleicht das Aroma verflogen ist. Vielleicht, weil wir uns mit einem zweiten Aufguss zufrieden geben. Und das unter Umständen schon so lange, dass wir tatsächlich vergessen haben, wie köstlich Nachfolge schmeckt. Wie unfassbar die Liebe ist, die Gott uns in Jesus Christus entgegenbringt. Wie überströmend der Segen, den er über uns ausgießt. Wie gigantisch seine Gnade, die wir im Glauben annehmen dürfen. Wie kostbar das Blut, das Jesus für uns vergossen hat, damit wir nicht an uns selbst verzweifeln müssen, sondern frei von Schuld mit ihm leben können, als Kinder Gottes. Jesus Christus ist wirklich einzigartig. Keiner ist wie er. Seine Schönheit und seine Herrlichkeit überstrahlen alles. Seine Möglichkeiten sind grenzenlos. Seine Kraft, seine Stärke sind unerschöpflich. Seine Weisheit übersteigt alles. Wie hoch hat der Vater den Sohn erhoben und welche Macht und Autorität hat er ihm übertragen? Und das ist der Herr, mit dem wir leben dürfen, persönlich und als seine Gemeinde. Und das ist nicht nett, das ist nicht, ja, pff, ne, das ist umwälzend und grandios. Und wenn uns das nicht mehr vom Hocker haut und uns vielleicht höchstens noch so ein müdes Lächeln entlockt, ja, dann ist es wohl an der Zeit, dass wir uns neu zu Herzen gehen lassen, wer dieser Herr ist, dem wir folgen. Dass wir uns anschauen, wer er ist. Und wenn unser Herz noch für Jesus brennt, dann ist es auch gut, wenn wir uns ihn anschauen und neu zu Herzen gehen lassen, wer er ist, damit das Feuer in uns lebendig bleibt und damit wir nicht vielleicht irgendwann uns dann doch mal mit einem zweiten Aufguss zufrieden geben. Ich habe uns einen Abschnitt aus dem Epheserbrief mitgebracht, Epheser 1, die Verse 18 bis 23 und ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung. Und wenn ich rechtzeitig klicke, das habe ich nämlich unlängst vergessen, dann könnt ihr auch den gesamten Text hier vorne mitlesen. Also ich gebe mein Bestes. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Jesus am Kreuz, das war Gottes Weg, verlorene Kinder wieder nach Hause zu lieben. Und Jesus ist diesen Weg gegangen in Übereinstimmung mit dem Vater und im Gehorsam gegen ihn. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, er wurde begraben, also nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich in echt. Er war tot, er wurde ins Grab gelegt. Und das sah aus wie eine ganz dramatische Niederlage. Aber es war in Wahrheit ein gewaltiger Sieg, weil der Tod konnte Jesus nicht halten. Gott hat ihn von den Toten auferweckt am dritten Tag und damit ist klar, Gott ist stärker als der Tod und er ist ein Gott des Lebens. Und er hat Jesus den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Also dieser Platz rechts neben dem König, das war wirklich ein einzigartiger Ehrenplatz. Und ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem Ehrenplatz gesessen hast. Als unsere Kinder klein waren, da haben wir an ihrem Geburtstag ihren Stuhl immer so verziert mit Luftballons und, wie heißen die Dinger? Luftschlangen, genau. Und ihren Platz am Tisch, den haben wir auch besonders gestaltet und ihnen so einen Ehrenplatz gebaut. Und das hat deutlich gemacht, du bist heute die Hauptperson und wir feiern dich und wir freuen uns so, dass du hier bist und dass wir mit dir zusammen feiern dürfen. Und vielleicht kennst du sowas auch. Oder du warst schon mal irgendwo als Ehrengast eingeladen, hast einen besonderen Platz an einer Festtafel gehabt. Vielleicht konntest du auch mal so ein Fußballspiel in so einer VIP-Lounge genießen, aufgrund eines bestimmten Amtes, das du ausgeübt hast, oder wegen deiner Beziehungen oder warum auch immer. Also das ist schon schön, so ein Ehrenplatz, oder? Aber das reicht natürlich alles nicht heran an den Ehrenplatz Jesu in der himmlischen Welt. Weil Gott ist der König der Könige. Zu seiner Rechten sitzen, mehr geht nicht. Und wisst ihr, was noch so ein Unterschied ist? Alle Ehrenplätze in dieser Welt, die wir jemals innehaben könnten, die sind zeitlich befristet. Selbst wenn sie nicht nur für eine Veranstaltung gelten oder für einen Tag, sondern du einen Ehrenplatz über einen längeren Zeitraum beanspruchen kannst. Irgendwann ist auch das vorbei. Spätestens, wenn wir diese Welt verlassen. Jesus darf für immer auf diesem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes sitzen. Das ist der Platz, den der Vater ihm gegeben hat. Und dieser Platz ist auf Ewigkeit mit dem Namen Jesu verbunden und mit seiner Person. Nachdem Jesus sich selbst erniedrigt hat, hat der Vater ihn unvergleichlich hoch erhöht und hat ihn zu Ehren gebracht. Und er hat Jesus alles unterstellt, hat ihm die Herrschaft anvertraut über alles, was Macht hat, was Einfluss ausübt, was Rang und Namen hat, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Egal wie groß jemand ist, Jesus ist größer. Und der Vater hat ihn so hoch erhöht, dass Jesus über allem steht. Niemand kann es mit ihm aufnehmen. Niemand kann Jesus besiegen und niemand kann ihn in die Knie zwingen. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen, ist von ihm erfüllt und hat in ihm sein Ziel. Könnt ihr in Kolosser 1 nachlesen und in Epheser 4, Vers 10. Das ist unvorstellbar, oder? Und ich meine, es tut uns gut, wenn wir uns das zu Herzen gehen lassen. Weil in dieser Welt gibt es immer wieder Herrscher, die versetzen Menschen in Angst und Schrecken. Und es gibt auch Menschen, die tun großartige Dinge, wunderbare Dinge, wirklich beeindruckende Dinge. Manche eignen sich ein Wahnsinnswissen ein und die reden mit großer Selbstverständlichkeit über Dinge, da habe ich nicht den blassen Schimmer, nicht den Hauch einer Ahnung, wovon die überhaupt reden. Und manche Menschen sind so reich, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Noch nicht mal, wenn wir Monopoly spielen, ja. Manche sind bekannter als ein bunter Hund. Es gibt Namen, wenn du die nennst. Da haben die meisten Menschen sofort ein Gesicht vor Augen. Aber wisst ihr was? All das wird vergehen. Und mancher Name, der heute noch in aller Munde ist, wird morgen schon vergessen sein. Der Name Jesus bleibt. Er ist bedeutender als jeder andere Name. Und vor diesem Namen wird sich einmal jeder beugen und unüberhörbar bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Sollte diesem Herrn etwas unmöglich sein? Sollte es etwas geben, was irgendwie seiner Kontrolle entgleitet? Sollte ihm mal etwas begegnen, dem er nicht gewachsen ist? Wohl kaum, oder? Und diesen Herrn, diesen Herrscher über das ganze Universum, hat Gott zum Haupt der Gemeinde gemacht. Seiner Gemeinde. Jesus Christus ist Grundlage, Sinn und Erfüllung der christlichen Gemeinde. Ihr Haupt, ihr Kopf. Das Haupt leitet und es lenkt und überhaupt es macht handlungsfähig. So wie mein Gehirn jetzt mein Mund steuert, meine Bewegungen, überhaupt alles koordiniert. Wie es die passenden Bilder zu dem erzeugt, was meine Augen sehen und dann noch mein linkes und mein rechtes Auge diese Bilder auch noch irgendwie übereinander bringt. Und ja, das geht alles nicht ohne meinen Kopf. Aber mit ihm ist Erstaunliches möglich. Jesus ist das Haupt und als seine Nachfolger, als seine Gemeinde dürfen wir uns von ihm lenken und leiten lassen. Und egal wie rau der Wind weht und welche Katastrophen diese Welt erschüttern und egal mit welchen Machtstrukturen wir es gerade zu tun haben und welche furchterregenden oder auch großartigen Dinge Menschen sich ausdenken, mit Jesus haben wir keinen Grund, kopflos zu reagieren, weil er ist das Haupt, der Kopf. Er behält die Kontrolle und er spricht auch das letzte Wort. Jesus hat das Sagen, das dürfte uns spätestens mit diesen Versen deutlich werden. Und was ich besonders faszinierend finde, hier wird das ganze Universum in seinen unendlichen Dimensionen unvorstellbar und die Gemeinde Gottes in einem Atemzug genannt. Gott legt Jesus alles unter die Füße, macht ihn zum Herrscher, zum Haupt über das ganze Universum und zum Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde, so heißt es hier, wie auch an anderen Stellen im Neuen Testament, ist sein Leib. Kopf und Körper gehören zusammen. Und Gott gefällt es, die Gemeinde Jesu als Leib und Jesus Christus als ihr Haupt untrennbar miteinander zu verbinden. Kann es etwas Größeres geben, als so innig mit dem Herrn der Herren verbunden zu sein und so vertraut mit ihm zu leben? Begreifen wir, was für ein Geschenk Gott uns damit macht, welche Würde er seiner Gemeinde zuspricht und welchen Stellenwert er ihr gibt? Jesus lenkt die Gemeinde und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle und er wirkt durch sie. Und wir als Jesu Gemeinde dürfen Ausdruck seines Wesens und Ausdruck seiner Herrlichkeit sein. Wir dürfen uns von ihm erneuern, leiten, gestalten und einbeziehen lassen in das, was er in dieser Welt tut. Er könnte ja alles allein tun, aber er will uns dabei haben und mich berührt das total. Und mich versetzt das in Aufregung jedes Mal, wenn ich das lese. Weil ich denke so, mit welch einem großartigen Herrn sind wir unterwegs? Welche Vollmacht, Autorität, Weisheit und Stärke bringt Jesus als Haupt in seine Gemeinde ein? Wie dumm wäre es, wenn wir uns auf uns selbst verlassen würden, statt unserem Herrn zu vertrauen und ihm beherzt nachzufolgen. Wenn wir uns abmühten und versuchten, aus eigener Kraft etwas zu erzwingen oder zu vermeiden, statt in der Kraft dessen zu handeln, der in uns wirkt, in der Kraft Jesu, in seiner Vollmacht, die er uns gibt. Und Paulus ist es ein Herzensanliegen, dass die Christen eben begreifen, wie groß die Kraft ist, mit der Gott in ihnen am Werk ist. Es ist dieselbe Kraft, mit denen er Jesus von den Toten auferweckt und den Platz an seiner rechten Seite gegeben hat und ihn zum Herrn über alles gesetzt hat. Göttliche Kraft, stärker als der Tod. Auferweckungskraft in unserem Leben. Möge der Herr uns die Augen unseres Herzens erleuchten, damit wir erkennen, was das bedeutet, damit wir nicht hinter dem Leben zurückbleiben, das er schon hier und jetzt mit uns führen will. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, manchmal reden manche Christen so, als wäre Jesus zwar in der Vergangenheit da gewesen, als er am Kreuz gestorben ist, und in der Zukunft wieder, aber nicht in der Gegenwart. Ja, also so nach dem Motto, Jesus ist für mich gestorben, er hat mich erlöst in meiner Vergangenheit, das passiert, und nach meinem Tod werde ich bei ihm sein und ein großartiges Leben mit ihm führen, aber dazwischen, in der Gegenwart, muss ich gucken, wie ich alleine klarkomme. Dem ist nicht so, weil Jesus ist auferstanden, er lebt, er handelt. Und manches sehen wir jetzt noch nicht so, wie wir es einmal sehen werden, in aller Klarheit, wenn Jesus wiederkommt und alle ihn erkennen. Aber er ist auch schon jetzt ganz real am Werk. Jesus regiert an der Seite seines Vaters und er ist nah bei seinen Leuten, jetzt, hier, heute. Er überlässt uns nicht uns selbst, sondern er lebt in uns, in der Gestalt seines Geistes. Was das bedeutet, das hatte Jesus seinen Jüngern erklärt, bevor er am Kreuz gestorben ist. Johannes 16, ich empfehle euch, das ganze Kapitel durchzulesen, das ist so großartig. Also hier mal eine kleine Zusammenfassung. Jesus hatte seine Jünger wieder mal darauf vorbereitet, dass er nicht mehr lange als Mensch bei ihnen sein würde. Und er wusste, wie betroffen seine Jünger sein werden, wie traurig, wie sie diese Ereignisse wirklich zutiefst erschüttern und durchrütteln werden. Aber er hatte ihnen gesagt, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, denn ich schicke euch den Helfer. Helfer oder auch Beistand, das ist einer von mehreren Namen für den Heiligen Geist. Und Jesus verspricht seinen Jüngern an dieser Stelle, dass er ihnen den Heiligen Geist schicken wird, der sie erfüllt und sie leitet und sie in die Lage versetzt, ihm kraftvoll und mutig nachzufolgen und ihn zu bekennen. Ja, und dass sie das in seiner Vollmacht tun können, die er ihnen aufträgt. Und dazu schickt er ihnen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist führt die Jünger immer tiefer in die Beziehung mit Jesus hinein. Und das galt nicht nur für die Jünger damals, das gilt auch für Jünger Jesu, für seine Gemeinde heute. Lasst uns bitte nicht dahinter zurückbleiben. Schauen wir nicht auf uns und unsere Möglichkeiten, schauen wir doch lieber auf Jesus. Lassen wir uns vom Heiligen Geist erfüllen. lernen wir Jesus, mit dem wir unterwegs sind, immer tiefer kennen. Nehmen wir in unser Herz auf, wie großartig und vollkommen dieser Herr ist, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, und der uns schon jetzt Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Jesus ist unübertroffen. Er ist vollkommen, stark, Ursprung und Ziel, Retter und Richter, Heiland, Befreier, Erlöser. Er ist die Tür zum Leben, Zukunft und Hoffnung, der Grund, auf dem wir schon jetzt in allen Erschütterungen sicher stehen und uns bewegen können. Mächtige Herrscher kommen und gehen, ein Herr bleibt. Seine Macht ist ungebrochen und sein Name wird niemals vergehen. Er ist bedeutender als jeder andere Name und er hat die Kraft, uns zu retten. Jesus, der Christus, er ist für uns und mit uns. Was schmeckst du, wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt? Fade Brühe aus zweitem Aufguss? Ganz bestimmt nicht. Schau auf Jesus, lerne ihn kennen, gib dich ihm hin. Genieße den vollen Geschmack echten Lebens, das nur bei ihm zu finden ist. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, danke für deine Liebe, die du uns schenkst. Wir können das nicht fassen, wir können das nicht begreifen, aber wir dürfen es im Glauben annehmen. Danke, Jesus, dass du dich selbst hingegeben hast, damit wir leben können mit dir, dass wir zurück zum Vater kommen können, zurück in unser Zuhause, wo wir geliebt sind, wo wir angenommen sind, wo wir geachtet sind. Danke für all das, was du uns entgegenbringst. Danke, dass wir nicht aus eigener Kraft irgendwie gucken müssen, wie wir zurechtkommen mit dem Leben mit dir, sondern danke, dass du uns deinen Geist gibst und dass wir uns erfüllen und leiten lassen dürfen. Und lass du uns das ganz tief in unser Herz einsinken, wer du bist und wie du bist, dein Wesen, deine Art, wie du dich zu uns stellst, dass wir uns festhalten an dem, was du uns zusprichst und uns darauf verlassen, weil dein Wort ist wahr und du hältst, was du versprichst. Danke für diesen Wert, den du auch uns als deine Gemeinde gibst. Danke, dass wir mit dir zusammen sein dürfen, dass wir deine Braut sein dürfen. Danke, Jesus, für deine Liebe. Und ja, wir können dir gar nicht genug dafür danken. Und ja, ich bitte dich, dass du uns begegnest in all dem, was uns gerade vielleicht so umtreibt, was uns Sorgen macht. Du kennst hier jeden, jedes einzelne Herz und du siehst es und du willst uns in unserem Herzen begegnen, da wo wir gerade sind, in all unseren Ängsten, in dem, was uns traurig macht, in dem, was uns Kummer macht, worüber wir uns Sorgen machen. Und du lädst uns ein, mit all dem zu dir zu kommen. Du sagst, kommt her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Danke, Herr, dass du unser Halt bist, unser Trost, unsere Rettung und Zuversicht, heute und für alle Zeit. Und dafür geben wir dir die Ehre, weil dir gebührt das Lob, heute und immer. Amen.